Deutschlandfunk Kultur Interview.
Musik aus Italien von Massimo De Divitis, Galassie, Pianeti, die Galaxien und die Planeten. Das wäre natürlich ein Ausweichort für den Tourismus im Jahr 2021. Aber mal sehen, vielleicht geht da ja noch was. Sie wissen, heute eröffnet die ITB in Berlin. Oder eigentlich müsste ich sagen, sie würde eigentlich eröffnen, aber wegen Corona gibt es die internationale Tourismusbörse diesmal nur virtuell, also online, genau wie die Reisen selbst. Nicht alle, aber die, die uns nun Christoph Dinkelaker vorstellen soll, einer der Gründer von Al-Shark-Reise. Herr Dinkelaker, guten Morgen.
Guten Morgen aus Berlin.
Sie bieten das tatsächlich an, virtuelle Reisen, also bei denen ich mein Wohnzimmer, mein Büro gar nicht verlassen muss. Für 60 Euro kann ich mit Ihnen 2 Tage in den Libanon fahren. Ein Kurztrip in den Nationalpark Makalu Barun in Nepal kostet sogar nur 12 Euro. Schont Geldbeutel und Umwelt gleichermaßen. Aber wie geht das? Wie läuft das ab?
Also es ist tatsächlich eine Reise, die man vor dem eigenen Bildschirm zu Hause auf dem Sofa unternimmt, und das funktioniert so, dass man keine virtuelle Brille oder ähnliche andere Dinge benötigt, sondern einfach eine stabile Internetverbindung. Und wir organisieren oder konzipieren die Reisen so, dass es möglichst abwechslungsreich ist. Also von Live-Stadttouren durch, nehmen wir jetzt mal Jerusalem beispielsweise, über dann auch politische Vorträge, zum Beispiel zu den anstehenden Wahlen in Israel, über Kleingruppengespräche mit jungen Menschen aus Land XY. Also wir versuchen, das möglichst interaktiv und kurzweilig zu gestalten mit vielen Formaten, weil das ansonsten ja auch langweilig wird vor dem Bildschirm.
Also das ist nicht einfach nur ein sehr langer Film, den ich da sehe?
Nee, Gott sei Dank nicht.
Was ist also denn dieses interaktive Element? Live-Statuen zum Beispiel, wie funktioniert das?
Also man wird tatsächlich von einer Person, von einem Guide, durch die Altstadt Jerusalems beispielsweise mitgenommen. Die Person nutzt das eigene Handy oder manchmal auch eine bessere Kamera. Und man kann dann wirklich mitverfolgen, wie die Personen durch den Markt gehen. Und man kann nachfragen, was zum Beispiel da gerade rechts am Stand verkauft wird. Oder man kann direkt auch nachfragen, auf welcher Sprache man sich gerade mit der Person links verständigt hat und wie das eigentlich, man sieht direkt, wie zum Beispiel Covid-19 momentan dann den Alltag in einem anderen Land prägt. Also man kann da wirklich direkt mit den Leuten losgehen sozusagen.
Da brauchen natürlich beide Seiten stabile Internetverbindungen. Wir hier im Radio können ein Lied davon singen, leidgeplagt wie wir sind. Manchmal bricht so eine Leitung auch zusammen einfach. Wie ist das bei Ihnen, wenn einer durch die Altstadt von Jerusalem läuft? Da kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles ohne Ruckeln abgeht.
Das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Und in Ländern wie zum Beispiel Iran haben wir dann noch weitere Herausforderungen, dass zum Beispiel wir arbeiten in der Regel mit Zoom, gar nicht funktioniert. Da müssen wir dann auf andere Anbieter zurückgreifen. Das Beispiel Jerusalem tatsächlich, wenn das dann so ruckelt, manchmal machen wir dann Folgendes, dass wir wirklich die Videos voraufzeichnen. Und wenn die Verbindung schlecht ist, dass wir dann quasi ein vorgezeichnetes Video einblenden und die Person aber weiterhin oder eine zweite Person häufig auch noch dann quasi live das kommentieren kann, was man da sieht. Also wir haben oft auch noch ein Backup, eine Backup-Person, die dann im Land ist, aber nicht auf der Straße sozusagen.
Ganz schön aufwendig. Wie viele Leute nehmen Sie in so eine Reisegruppe mit rein? Bleiben wir mal bei dieser Stadtführung durch Jerusalem.
Sehr unterschiedlich. Also bei diesen 2-tägigen digitalen Studienreisen nehmen wir maximal 30 Leute mit. Mhm. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass von den 30 Leuten in der Regel 5 bis 10 auch eher passiv sind. Also es sind dann wirklich so häufig maximal 20 Personen, die aktiv mit Kamera und Ton dabei sind und auch wirklich in einen Dialog mit den GesprächspartnerInnen vor Ort treten.
Was wissen Sie über Ihre Kunden und Kundinnen? Wer macht das? Wer nimmt da teil?
Also es sind einerseits Menschen, die einen beruflichen Bezug zur Region haben. Leute zum Beispiel, die mit Geflüchteten arbeiten oder Menschen, die in der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind. Dann sind es Leute, die unsere physischen Reisen gut finden, die eben ganz stark auf Begegnungen und Austausch eben auch abzielten und eine lockere Atmosphäre auch haben. Und dann sind es mittlerweile auch mehr und mehr Menschen, die entweder nicht den Geldbeutel haben, um sich eine physische Reise zu leisten, oder körperlich dazu nicht mehr in der Lage sind oder sich vielleicht auch nicht getrauen, auf eine physische Reise zu gehen. Also ich glaube, wir haben durch diese digitalen Formate auch unseren unseren Kundinnenkreis auch noch mal ein bisschen erweitert.
Ich könnte mir vorstellen, so einen Nationalpark in Nepal würde ich auch gern besuchen, wäre mir aber wahrscheinlich im wahren Leben zu anstrengend. Da wird es wahrscheinlich auch andere geben, die das so sehen. Können Sie sich vorstellen, dass dieses Geschäftsmodell auch in der Zeit nach Corona noch Bestand hat, weil Leute einfach sagen, nee, irgendwo auf dem Berg klettern mache ich nicht, aber vom Bildschirm wäre ich gern dabei?
Definitiv. Also einerseits aus den schon genannten Gründen, dass es für manche Menschen zu teuer ist, manche Menschen sich nicht getrauen und oder es körperlich nicht möglich ist. Und andererseits, weil es beispielsweise auch Länder wie jetzt Syrien oder Afghanistan gibt, die man gar nicht so ohne weiteres bereisen könnte. Und also wir betrachten das mindestens als Ergänzung zu den physischen Reisen, weil es wirklich auch eine wirklich bequeme Art und Weise ist, auch mal nur für 2 Stunden eine Kurztour zum Beispiel nach Pakistan wie vergangenen Samstag zu unternehmen und da einfach ganz viel auch ja, in kurzer Zeit zu lernen.
Ja, und die Bequemlichkeit hängt ja immer vom Bürostuhl ab in dem Fall auch. Das kann sich ja dann schnell erweisen als Äquivalent zur langen Busfahrt durch Pakistan oder Trekking im Himalaya, sowas. Sehen Sie auch die Gefahr, dass vielleicht die Menschen im Jahr 2021 irgendwann, wenn Corona vorbei ist, sagen, nee, also Fernreisen, das war gestern, das war vor Corona, wir wollen das eigentlich nicht mehr. Zum einen wegen Greta, hat man schon fast vergessen, der Umwelt zuliebe. Zum zweiten aber auch, weil wir diese Erinnerung im Kopf haben, im engen Flugzeug ist nicht ganz ungefährlich.
Ich glaube nicht. Also offen gestanden, in meinem Umfeld sind Leute so heiß darauf, auch wieder zu reisen, dass das geschehen wird. Was sich wirklich verändert, ist, dass eben wir immer mehr Leute haben, die sehr ungern fliegen würden. Das heißt, wir haben zum Teil eben auch Reiseziele, die man zum Beispiel in Südosteuropa, die man mit dem Bus oder auf andere Arten erreichen kann. Und da sehe ich eine Veränderung, dass eben tatsächlich Leute manche Fernreise nicht mehr unbedingt machen würden oder bereit sind, dann eben auch mal 3 Tage für die Anreise zu investieren. Und dementsprechend, also ich denke, ich bin mir sehr sicher, wenn es wieder möglich ist und Rahmen gefunden worden sind, dass man physisch reisen kann, dass Leute auch davon Gebrauch machen werden, weil eben so Reisen mit allen Sinnen nochmal eine andere Erfahrung ist.
Zunächst aber nur virtuell mit alshark-reise.de, da finden Sie sein Angebot zur Eröffnung der ITB heute nur online. Christoph Dinkelaker, Ihnen besten Dank.
Gerne.